Margaret Lang Tan am Klavier war das mit The Goldfish. Das Stück hat der Komponist George Crumb für sie geschrieben. Hinter dem Titel The Goldfish steht in Klammern Paul Klee. Denn dieses, wie alle anderen Stücke aus dem Buch Metamorphosis, bezieht sich auf Werke der bildenden Kunst, hier auf Paul Klee. Die Künste, die sich gegenseitig beeinflussen, aufeinander wirken, ineinander greifen und so dann Neues entstehen lassen, das ist eine Grundidee des Bauhauses. Sind wir nicht alle ein bisschen Bauhaus? Das fragen wir heute in der SWR2-Matinee zum 100. Bauhausjubiläum. Friedrich von Borries ist Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste und ist sicherlich auch ein bisschen Bauhaus, oder Herr von Borries?
Ja, natürlich bin ich ein bisschen Bauhaus. Als ich 16 oder 15 war, hat mich mein Vater mitgenommen, eine Bauhausausstellung, Utopie Bauhaus hieß sie schönerweise. Und das war einer der, glaube ich, prägenden Einflüsse, warum ich jetzt Architekt bin und an einer Kunsthochschule unterrichte. Weil ich das damals einfach total faszinierend fand, die Vorstellung, dass man durch Gestaltung, durch Architektur, durch Kunst Gesellschaft verändern kann oder will. Ich glaube es ja immer noch, aber das war für mich die Motivation, in dieses Feld zu gehen. Und insofern bin ich auch vom Bauhaus geprägt.
Das heißt, das war damals tatsächlich schon dieser Geist und die Seele des Bauhauses, die Sie da gesehen und erspürt haben. Das muss eine gute Ausstellung gewesen sein.
Ja, ich habe den Katalog auch immer noch, der steht bei mir rum und hat mich geprägt.
Flachdach, Glas und weiße Wände, das ist ja für viele das, was irgendwie Bauhaus bedeutet. Was macht für Sie das Bauhaus aus?
Ja, ich finde am Bauhaus eigentlich zwei Sachen spannend. Die eben beschriebene Kraft der Utopie, die Vorstellung, dass man die Gesellschaft durch bessere Architektur, durch bessere Möbel etc. verändern könnte. Und dann natürlich finde ich das Scheitern total beeindruckend. Denn offenkundig konnte man durch Möbel, durch Architektur keine bessere Gesellschaft gestalten. Zumindest in Deutschland ist danach ja das Gegenteil passiert und geschehen. Und auch aus heutiger Perspektive würde man, glaube ich, sagen, das kann vielleicht dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft zu sein, aber reicht mit Sicherheit nicht aus. Und die andere Ebene, die im Bauhaus ja total faszinierend war, dass es zumindest von der Ideenkonstruktion ja eben nicht nur um Möbel und Räume etc. ging, sondern eben immer auch mitschwang, dass man einen neuen Menschen entwerfen, konstruieren, schaffen wolle, ist natürlich vor der Totalitätserfahrung des 20. Jahrhunderts heute auch etwas, woran wir nicht mehr glauben wollen, glauben können, glauben dürfen, sondern den Mensch doch eher so nehmen, wie er ist oder auch seine Schwächen und Brechungen wahrnehmen und nicht den Wunsch haben, einen neuen Menschen zu entwerfen.
Das heißt, Sie denken tatsächlich auch die Gefahren, die in der Bauhaus, Ideologie kann man fast sagen, drin gesteckt haben, auch mit. Ich meine, es war ja auch einer der Bauhaus-Schüler, Fritz Ertl, der auch an Auschwitz mitgebaut hat.
Ja, ich glaube, wenn man sich die ganze moderne Bewegung anguckt, in Italien ist ja die moderne Architektur und der italienische Faschismus viel enger miteinander verknüpft, als das in Deutschland die moderne Architektur und der Nationalsozialismus waren. Aber erstmal ist es natürlich die gleiche Zeit und eine Idee der Moderne und es gibt sowohl biografische Einzelfälle als auch biografische Kontinuitäten über Industriearchitektur im Dritten Reich hinweg, wo natürlich auch Leute mit einem Bauhaus-Hintergrund im Nationalsozialismus gelebt, gearbeitet und sich ein Stück weit auch beteiligt haben. Insofern ist das, glaube ich, das Drama der Moderne, dass sie diesen Totalitarismus-Aspekt hat, von dem auch das Bauhaus ein Stück weit was in Anführungszeichen abbekommen hat.
Aber gehen wir nochmal auf die Grundidee der Weltverbesserung zurück. Welche Rolle spielt diese Idee heute noch für Künstler, für Designer und für Architekten?
Ja, ich glaube, da spaltet sich das disziplinäre Lager. Es gibt natürlich die Leute, die das nach wie vor als Motivation haben und es gibt die Leute, die sagen, naja, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, was sollen wir mit unserer Arbeit schon groß die Welt verändern? Es ist schon gut, wenn wir unser Geld verdienen und irgendwie ein paar Menschen mit dem, was wir machen, glücklich oder zufrieden oder was auch immer machen. Ich versuche unseren Studierenden schon zu vermitteln, dass wir als Gestalter eine ganz besondere Verantwortung haben, weil die Art, wie unsere Welt gestaltet, ist natürlich auch uns ganz stark prägt, wie wir uns in ihr verhalten, wie wir uns zu unseren Mitmenschen verhalten, wie wir uns als Gesellschaft verstehen und wir deshalb immer auch Gesellschaft gestalten und eben nicht nur Möbel und Räume und Kleidungsstücke. Aber da bin ich auch ein unverbesserlicher Optimist.
Da wirkt die Ursprungsbegegnung mit dem Bauhaus noch nach in Ihnen.
Ja.
Das Bauhaus war ja eine utopische Idee. Wenn wir jetzt uns vorstellen würden, es gäbe ein Bauhaus heute, in welche Richtung müsste ein Bauhaus jetzt nachdenken?
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Ebenen, die total spannend sind. Das eine, was man oft vergisst, weil man denkt dann, wie Sie es ja auch eingangs erwähnt haben, an irgendwie Bungalows und Stahl und Glas und schicke Möbel. Aber vor allem war das Bauhaus eine Schule, also ein Ort, wo gelernt und experimentiert wird. Und ich glaube, diese Idee ist eine, die man mit in die Gegenwart nehmen müsste. Heute werden ja überall nur Bauhausmuseen errichtet und nicht sozusagen die Idee der Schule weiterentwickelt. Und ich glaube, wenn wir heute von Schule reden, dann wäre das wahrscheinlich nicht ein Ort für diesen Lebensabschnitt 19 bis 26, sondern ein Ort, an dem man sein Leben lang lernt, vielleicht jedes Jahr einen Monat oder zwei. Und es hätte wahrscheinlich keinen festen Ort, wo man sich dann drüber streiten kann, ob das wahre und wirkliche und wichtige Bauhaus in Berlin oder in Weimar oder in Dessau war, sondern es wäre vielleicht etwas ohne Ort oder auf der ganzen Welt gleichzeitig an verschiedenen Orten. Ich glaube, das Zweite, was heute anders wäre, ist, dass man sich nicht mehr nur auf gestalterische Disziplinen fokussieren würde, sondern den Begriff, die Vorstellung von dem, was alles gestaltet, weiterfassen würde. Und man vielleicht Neurowissenschaftler und Biotechnologen und Informatiker zusammen mit Künstlern, Architekten und Designern in einen kommunikativ-experimentellen Prozess stecken würde, weil das natürlich die neuen technischen Bereiche sind, in denen die Veränderung von Gesellschaft und auch die Veränderung von Menschen vorangetrieben wird in Realität, aber wir, glaube ich, darüber noch nicht genug künstlerisch, gestalterisch und gesellschaftskritisch nachdenken.
Das heißt, man müsste kreative Köpfe aus verschiedenen Bereichen, die sich trauen, mal ganz ungewohnt zu denken, zusammenstecken und dann mal gucken, was passiert in diese Richtung.
Genau. Genau, das war ja auch im Prinzip die Idee des Bauhauses, als die Künstler, Architekten, Designer oder die Disziplin, die wir heute so benennen würden, an einen Ort zusammenbrachten mit Leuten aus der Industrie oder in der Nähe zur Industrie, um dort diese neue Gesellschaft und die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen, um eine neue demokratische Gesellschaft mitzugestalten. Und heute wären es halt, glaube ich, nicht mehr Dessau und Junkers, also ein Flugzeugbauunternehmen, sondern heute wäre es Biotechnologie, Informatik, Neuroscience, wären die spannenden, außerhalb von Kunst und Gestaltung liegenden Trigger.
Stehen wir denn heute mit den Themen Wohnungsnot, Auswüchsen des Kapitalismus, technischer Zeitenwende an einem ähnlichen Punkt wie um 1920 rum?
Ah, ich glaube an einem anderen. Um 1920 war es natürlich unheimlich aufregend, weil man die Möglichkeiten einer Demokratie und einer neuen gerechten Gesellschaft vor sich sah, währenddessen wir heute eher die Gefahren einer sich zerstörenden Welt, Thema Klimawandel, Thema soziale globale Ungleichheit, Thema Ressourcenverschwendung vor Augen haben. Mhm. Wir sind keine Zeit, die Grund hat, besonders optimistisch zu sein. Und ich glaube, da waren die 20er Jahre anders geprägt. Da gab es neben den erschreckenden Erfahrungen und sozusagen traumatisierenden Erfahrungen des Ersten Weltkrieges halt auch einen unglaublichen positiven Optimismus. Und heute hat man ja doch eher den Eindruck, dass es so eine abgestumpfte Gleichgültigkeit und erkenntnisschwangeres Desinteresse an den großen gesellschaftlichen Fragestellungen gibt, die uns heute umgeben, und kein Optimismus im Sinne, wir gestalten jetzt hier was Neues.
Wobei sich ja vielleicht im Moment so ein bisschen was tut, ne, durch die Fridays for Future Bewegung und das Gefühl, ja, jetzt muss irgendwie sich was ändern. Und in den letzten Wochen waren ja auch die Demonstrationen zum Thema Wohnungsnot groß. Und ich dachte jetzt, die Frage, wem gehört die Stadt, die macht sich auch nicht nur am umkämpften Wohnraum fest, sondern in der vergangenen Woche ging es ja auch um Elektroroller auf Geh- und Radwegen. Müsste man nicht auch über sowieso grundsätzlich ein neues Miteinander nachdenken? Also Stichwort beispielsweise Shared Space, dass man irgendwie sagt, man muss sich anders miteinander die Welt aufteilen.
Ja, natürlich, die Notwendigkeit, darüber neu nachzudenken, ist völlig klar. Aber sozusagen jetzt die große politische Wetterlage von europäischem Rechtspopulismus und dem sozusagen beginnenden Fragezeichen Auseinanderbrechen der EU oder der Abkapselung der USA sprechen jetzt eher noch eine erstmal globalpolitisch eine andere Sprache, als dass sozusagen die Stimmung gesamtgesellschaftlich bestünde, tatsächlich diese großen Fragestellungen produktiv anzugehen. Mhm. Aber genau das ist ja eine der ganz zentralen und wichtigen Aufgaben, glaube ich, von Architektur, Design, Kunst, dass es hier zeigt, dass auch andere Möglichkeiten vorstellbar, denkbar sind, dass Realität auch anders aussehen könnte und damit Menschen Mut macht, Menschen ansteckt, Menschen fasziniert, für eine andere und bessere Welt einzutreten. Das ist zumindest die Funktion, die Kunst als ein Motor und Gestaltung als ein Motor von einer Weltverbesserung haben könnte.
Gibt es denn einen Kern im Bauhaus, von dem wir heute bei der Bewältigung dieser gesellschaftlichen Fragen profitieren können?
Ja, ich glaube, den Mut zum Experiment und den Optimismus für das Neue, das kann man, glaube ich, mitnehmen. Ansonsten kann man, glaube ich, mit Faszination auf diese Zeit gucken und die Ästhetik und diesen Drang nach Neuem, was sie geprägt hat. Aber ansonsten bleibt es halt auch einfach ein historisches Ereignis, was man auch als solches schön finden und wertschätzen kann, aber auch nicht immer überbelasten sollte, finde ich, mit jetzt übersetzen wir das ins Neue oder übersetzen wir das ins Gegenwärtige. Das ist auch eher so eine Legitimationsstrategie von Institutionen, deren Archive nun mal damit vollgestellt sind und die behaupten müssen, warum sie heute noch wichtig sind. Da würde ich sagen, nein, das Bauhaus ist was unglaublich Tolles und was Wunderschönes und was sehr Spannendes, aber es ist Bauhaus und war vor 100 Jahren. Und heute werden wir neue Bewegungen und neue Akteure brauchen und die werden sich nicht mehr aufs Bauhaus beziehen müssen, um unsere Probleme anzugehen.
Dankeschön, Friedrich von Boyes.
Ja, einen schönen Tag noch.
Ihnen auch einen erbaulichen Sonntag wünsche ich Ihnen.
Das ist schön. Ja, ciao, ciao.